ARD. Talk mit Tees.
Herr Eichner, beim letzten Buch, das war nix. Und dann sage ich, ja, wieso denn? Hat es Ihnen nicht gefallen? Was hat Ihnen denn nicht gefallen? Und dann sagte sie, ja, da sind aber schon sehr wenige Leute gestorben und es war nicht blutig genug. Es war schön, eben so mit Stift und Papier im Wald zu verschwinden und mich auf ein Bänkle zu setzen und mir da so meine Welt zu erschreiben. Ich habe natürlich das Böse, was ich mache, dass ich solche Leute dann in meine Bücher reinschreibe. Manchmal gebe ich denen auch dann diese Namen verdeckt, irgendwann 30 Jahre später. Und der stirbt dann, die Sau. Ich bring dich um heute Nacht und stech auf dich ein. Und dann zerteile ich dich und grab dich dann ein.
Mein Name ist Christian Tees und ich spreche gerne mit den Menschen, die uns alle in unserem Alltag und in unserer Freizeit begleiten und wie schön es ist, die mal näher kennenzulernen. Mein Gast heute ist einer der erfolgreichsten Thriller-Autoren und wir wissen ja, es sind vor allem Frauen, die Bücher kaufen und am meisten lesen sie Krimis und Thriller. Bernhard Eichner ist unser Gast in dieser Folge. Er kommt aus Österreich. Er hatte den Durchbruch damals mit Totenfrau. Daraus wurde eine ganze Reihe mit der Bestatterin Brunhilde Blum. Getroffen haben wir uns in Hamburg und ich musste mal wieder feststellen, auch hier ist wieder einer, der sich so blutrünstige, brutale Dinge ausdenkt, bei dem du erstmal denkst, was geht da ab in dessen Gehirn? Und dann ist es einer der herzlichsten Menschen, die du je getroffen hast. Und auch ein sehr interessanter, der schon so einiges erlebt hat, ob als Pressefotograf zum Beispiel oder auch während des Tsunamis auf Thailand. Auch darüber haben wir noch einmal gesprochen in dieser spannenden, unglaublich unterhaltsamen und auch humorvollen Begegnung.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
Welche Erinnerung hast du an diese Stadt? Was verbindest du mit Hamburg?
Bin vor 10 oder vor 12 Jahren das erste Mal hier gewesen, habe mich ein bisschen verliebt an die Elbe, den Elbstrand und habe damals schon den dritten Teil der Totenfrau-Trilogie in Hamburg spielen lassen, Totenrausch. Da hat Brunhilde Blum ein Häuschen in Blankenese und tötet dort auch und da sehr hübsch alles, sehr blutig und ja, aber es ist sehr mittlerweile eine Sehnsuchtsstadt auch ein bisschen geworden. Umso schöner auch, dass der Verlag jetzt, der neue, zu dem ich gewechselt bin, Rowohlt, in Hamburg sitzt.
Wer sich eine Villa in Blankenese leisten kann.
Im Buch, ja genau. In der Fiktion ist Gott sei Dank alles möglich. Da darf man auch in schönen Häusern wohnen.
Wir freuen uns, dass wir dich ein bisschen kennenlernen. Und wollen natürlich über Joko, den neuen Thriller, sprechen. Joko ist ja eine Frau Ende 20, die Metzgerei ihres Vaters geerbt hat und sie hat es aber jetzt in eine kleine Manufaktur für Glückskekse umgewandelt. Magst du Glückskekse? Also erstmal habe ich damit gerechnet, dass du welche mitbringst.
Oi. Also ich mag eben gedacht, du stellst mir die Frage, magst du Fleisch? Also
ich bin, du bist in einem kleinen Dorf in Osttirol.
Genau,
Osttirol. Aufgewachsen, da genau, mag man Fleisch.
Da mag man Fleisch. Also ich esse gerne Fleisch, wenn dann gutes Fleisch, aber die Frage war nach den Glückskeksen. Eigentlich schmecken die ja nicht so gut und deshalb habe ich mir eine Heldin erschrieben, die selbst welche backt, die auch schmecken. Und die bereitet sie mit Liebe zu, sie speist auch diese Texte ein, die sie selbst schreibt. Sie hat Freude daran, das Glück in der Welt draußen zu verteilen und eben hat nach dem Schließen der Metzgerei, die sie lange geführt hat, sich diesen Traum erfüllt, Glückskeksbäckerin, eine Glückskeksmanufaktur zu eröffnen.
Ich freue mich, dass du sie auch nicht magst, denn ich habe immer das Gefühl, alle mögen sie außer mir. Ich bin der Einzige, der immer keinen will und dann heißt es immer, es ist unhöflich, also nehme ich einen und dann wird man gezwungen, alleine wegen der kleinen Botschaft da innen drin genau. Ist zu essen.
Es geht um diese Botschaft und die ist ja meistens auch so seltsam, dass man dann auch eher verstört ist und ich bin eben damals beim Chinesen gesessen vor 2 Jahren und dachte mir, was wäre, wenn da jetzt eine Botschaft wäre, die nicht das Glück verspricht. Wenn da drinstehen würde, in 3 Tagen bist du tot oder irgendwie jetzt geht's den Bach runter mit dir, mein Freund oder irgend sowas. Und dann haben wir gedacht, irgendwie das wäre doch was, wenn man mit Glückskeksen auch töten könnte zum Beispiel.
Du hast auch im Buch eher selber geschrieben, du musst mir endlich das Rezept verraten, sagt Lynn, die Restaurantbesitzerin, denn das sind die einzigen Glückskekse, die schmecken.
Genau.
Und da wusste ich, okay, ich bin doch nicht der Einzige, der sie nicht mag. Aber sie haben ja definitiv ein Image, nicht zu schmecken.
Ja.
Warum macht man nicht andere, frage ich mich.
Also ich glaube, das ist so Industrieware und aber es wäre ja eigentlich gar nicht so kompliziert, einen guten Teig zu machen. Und das, aber ja, sei es drum. Joko macht jetzt die guten.
Eben drum. Ich habe mir extra noch eine Glückskeks-App runtergeladen, dass wir zwischendurch ein paar Glückskekse öffnen können. Man muss immer schütteln und dann kommt ein neuer Spruch. Lass dich durch das Zukünftige nicht anfechten. Was bedeutet das?
Naja.
Lass dich durch das Zukünftige nicht anfechten.
Also das heißt, wenn man Scheiße baut, dass man, ja, eben, also ja, ist schwierig. Eben, da müssen wir nachdenken. Das ist jetzt Philosophie, machen wir einen Philosophie-Podcast, wir
also,
zwei.
Also die erste verstehen wir schon nicht.
Schüttel nochmal.
Alles beruht darauf, dass du dir selbst gebietest. Das ist ein Vokabular, das wir nicht verwenden.
Puh.
Okay, und den dritten. Die Zukunft ist voller Aufgaben und Hoffnung. Ja, das ist keine Lebensweisheit,
ja,
Entschuldigung. Okay, mal gucken, was jetzt noch kommt, so zwischendurch. So, Joko hat auf jeden Fall als Metzgerin früher gearbeitet. Sie hat unzählige Tiere selbst geschlachtet, kann also auch perfekt mit einem Messer umgehen. Wie kamst du überhaupt auf diese Schlachterei, dieses Schlachterei-Umfeld?
Ja, das war also zwei Dinge. Zum einen war mein Jugendfreund, mein Kinderfreund eigentlich, aus Kindertagen, das war der Sohn des Metzgers im Dorf und wir haben tatsächlich in der Schlachthalle dort immer Tischtennis gespielt.
Super.
Also da stand der Tischtennistisch, links und rechts wurden wirklich Tiere getötet, mit Bolzenschussapparat betäubt und dann Halsschlagader durchtrennt und die lagen dann da tot rum und wir haben da Tischtennis gespielt und das war sehr verstörend, für ihn komplett normal, weil er da aufgewachsen ist und das täglich gesehen hat und auch dieser Geruch von Blut im ganzen Haus war, also im Wohnbereich.
Dieser eiserne Geruch.
Ne? Ja genau, und das war irgendwie, war das verstörend, aber auch interessant und ich habe gedacht, ja, das muss irgendwann mal in ein Buch. Und zum anderen ist es ein sehr schöner oder praktischer Beruf, wenn man Leichen verschwinden lässt. Ich habe bei der toten Frau schon gesucht, wie kann man es tun, wo kann man sie hingeben, die Ermordeten. Und die Blum hat eben die Leichenteile in den Särgen verteilt und Joko hat die technischen Möglichkeiten mit Gefrierhäcksler und Fleischwolf und Kutter auch Dinge verschwinden zu lassen.
Das ist immer noch appetitlicher als bei Sweeney Todd. Kennst du Sweeney Todd?
Nee.
Sweeney Todd ist The Demon Barber of Fleet Street. Ist auch eine Rächergeschichte. Er will sich auch rächen. Und in London natürlich. Ja. Und er ist der Barbier. Und er schneidet dann seinen Opfern die Kehle durch.
Ja.
Und dann wird der Stuhl einmal nach hinten gekippt. Und durch so einen Kohlenschacht geht er genau in den Keller nach unten. Und dort ist Mrs. Lovett.
Ah.
Und she bakes the best pies in London.
Das beruhigt mich, dass nicht ich der Einzige bin, der so kranke Sachen macht.
Das ist ja auch ein Musical. Wurde verfilmt, das Musical mit Johnny Depp.
Sogar.
Und die macht halt Pasteten daraus.
Ah.
Und die Leute lieben die Pasteten und rennen ihr die Bude ein.
Ja, so weit bin ich nicht gegangen. Ich habe tatsächlich überlegt, mache ich was mit dem Fleisch? Und dann habe ich gedacht, das geht zu weit. Es gab's ja auch einen tollen Film vor 20, 25 Jahren, Delikatessen. Dieses Haus, wo dann immer Leute hinkommen, die verschwinden und die machen dann eben Wurst. Aber da habe ich die Finger davon gelassen. Also sie bringt sie nur zum Verschwinden.
Wie hieß dein Freund damals?
Der Harald.
Der Harald. Was macht Harald heute?
Der Harald ist in Madrid und macht was mit Immobilien und so. Also nichts mit Metzgern.
Hat er sich gewehrt? War wahrscheinlich gar nicht so einfach, oder? Also wenn Vater eine Metzgerei hat und das auf dem Dorf, da erwartet man ja in erster Linie, dass der Sohn das übernimmt.
Genau. Der andere Sohn hat tatsächlich den Betrieb übernommen.
Der
das ist
gemacht.
Ja ganz oft so in so Dörfern. Aber eben, es kann nur einer den Hof erben. Der Ältere war der Hoferbe praktisch, der hat übernommen. Und bei Joko ist es eben auch so, bis der Vater stirbt, führt sie die Metzgerei weiter. Und als er dann nicht mehr da ist, schließt sie und wird auch zur Vegetarierin und isst kein Fleisch mehr und tötet auch keine Tiere mehr. Das immer eine Notwendigkeit war. Also sie hat jetzt nicht aus Lust die Tiere getötet, aber es ist natürlich, wenn man diesen Beruf hat, dann muss man es tun. Die Leute wollen Fleisch essen. Die Leute wundern sich ja immer, wo, also niemand fragt sich, wo kommt denn das Fleisch her, das da in der Vitrine liegt. Aber es waren mal Tiere.
Ja, okay. Welchen Beruf solltest du eigentlich fortführen von deinem Vater?
Möbel, wir haben Möbel, ein Einrichtungshaus gehabt. Hat der Bruder. Bei uns war der Bruder der Hoferbe.
Zum Glück gab es einen Bruder, oder? Ja. Und du konntest deiner Leidenschaft nachgehen.
Ja. War aber gut, dass alles so gekommen ist. Also ich bin sehr gerne Schriftsteller, als Fotograf lang gearbeitet und das Kreative war mir immer ein Anliegen, dass das raus muss, dass all diese Energie irgendwo kanalisieren kann. Und,
wie früh fing das an?
So mit 14.
Okay.
Waren und so erste Liebesgedichte.
Sogar Liebesgedichte?
Ja, die waren richtig, richtig übel. Richtig, richtig üble Liebesgedichte. Aber es war schön, eben so mit Stift und Papier im Wald zu verschwinden und mich auf ein Bänkle zu setzen und mir da so meine Welt zu erschreiben. War super, war cool. So aus diesem engen Tal rauszukommen über das Schreiben. Ja. Über diese Geschichten, die ich mir ausgedacht habe. Und das Schöne ist ja am Schreiben, dass alles möglich ist. Man kann überall hin, man kann fliegen, man kann alles. Man kann in schönen Häusern wohnen, man kann alles tun. Nichts ist verboten, alles ist erlaubt und das ist das Schöne.
Welche Welt hast du dir ganz spontan ausgedacht, bevor es dann Liebesgedichte waren für das Mädchen vermutlich, in das du dann verliebt warst? Was hast du für Geschichten dir ausgedacht im Wald dort?
Ja, es waren tatsächlich schon so romantische Sachen. Also da war von Mord und Totschlag eigentlich noch nicht, da war ich noch nicht so verdorben, wie ich es heute bin.
Finde ich auch ganz beruhigend, ehrlich gesagt, mit 14.
Das war so ein bisschen die Sehnsucht vielleicht auch nach einer Freundin oder nach Liebe, also das Begehren und das Begehrtwerden. Und das habe ich mir irgendwie erschrieben. Es war schön.
Hast du deiner heutigen Frau, mit der du ja auch, glaube ich, unzählige Kinder hast, hast du sie auch rumbekommen mit einem Liebesgedicht?
Ja, nicht. Das war nicht das Liebesgedicht. Vielleicht auf bestimmte Art und Weise, aber ich habe jetzt nicht, es war nicht, es waren keine Rosen und kein Liebesgedicht. Es war alles andere. Ich kann mich noch mal erinnern.
Naja, das sagst du jetzt nur so. Natürlich kannst du dich erinnern.
Nein, wir haben lang zusammengearbeitet, sowas. Wir haben 2 Jahre lang zusammengearbeitet und haben uns von Tag zu Tag mehr ineinander verliebt. Und das war schleichend.
Sie ist auch Fotografin.
Es wurde schleichend lauter im Herzen.
Na, sie ist auch das Fotografin. Pochen,
auch Fotografin, ja.
Okay. Und damals hattet ihr noch keine Handys, vermutlich keine Smartphones.
Ja.
Also es war schwer, ein Selfie zu machen mit so einer richtigen fetten Kamera.
Ja,
kann man nicht so gut Selfies machen.
Haben wir aber gemacht, war tatsächlich, ja. Gibt es viele, haben wir gesammelt über all die Jahre. Wir haben lange zusammengearbeitet. Ist schön. Hat funktioniert. Und ich habe immer Testbilder gemacht, also wenn man Licht schaut am Anfang, mit so einem Setting und da habe ich sie, gibt es unzählige Fotos von ihr, weil sie immer das Lichtmodel war und das ist nett, diese Sammlung an Bildern, wenn man dann sieht irgendwie, wie man älter wird und schöner und reifer.
Das ist toll.
Und noch schöner.
Noch schöner. So, nächster Spruch für Glückskekse. Besser in der Tasche kein Geld als ohne Freund in dieser Welt.
Das stimmt.
Genau.
Das ist aber mal ein schöner Spruch.
Ja.
Obwohl das Geld in der Tasche schon auch geil ist. Also ohne Geld in der Tasche ist auch scheiße.
Ja, vor allem ohne Geld in der Tasche hast du ja auch keine Freunde.
Ja genau, und stell dir vor, du hast kein Geld in der Tasche und hast einen Freund, der Geld hat und du hast keins.
Ja.
Das wäre übel.
Und stell dir mal vor, du hast einen Freund, der hat Geld und der will es nicht teilen mit dir.
Das ist richtig scheiße.
Du hast das miterlebt damals, dass neben dir also geschlachtet wurde im Schlachthaus und ich habe mich gefragt, was macht das eigentlich mit Menschen, die so berufsmäßig töten, auch wenn es Tiere jetzt sind? Und keiner würde sagen, dass man da abstumpft, auch Menschen gegenüber. Das ist natürlich Quatsch. Gibt es Studien, was das mit Menschen macht, wenn man ständig Leben beendet?
So weit ist die Recherche gar nicht gegangen, aber wäre natürlich spannend. Ich habe es für mich beantwortet und ich glaube, dass man dass das wie beim Chirurg ist, der ständig irgendwie offene Körper sieht oder Pathologen oder Gerichtsmediziner.
Klar. Man stumpft ab. Es ist auch gut so. Also es hat ja auch eine Funktion.
Oder es wird zur Normalität einfach. Mhm. Es ist eben eine Notwendigkeit. Und ich war mal als Kind auch auf dem Bauernhof Und wenn auch früher wurden die Schweine am Hof geschlachtet. Und das war wahnsinnig spektakulär, spannend, unerträglich, grausam, schön, alles zugleich. Also wie das Schwein da geschrien hat und wie das, also es war lange drüber nachgedacht. Oder die Bilder waren lange in meinem Kopf. Mhm. Aber wenn man dann beim 20. Schwein, ist es normal wahrscheinlich. Schon beim 3. Schwein ist es normal.
Ja. Auch wenn du in der Schlachterei dann schon gespielt hast oder im Schlachthaus, richtig? Ne?
Ja.
War ein richtiges Schlachthaus. Was hast du jetzt trotzdem auch nochmal ganz speziell für Joko, für das neue Buch, nochmal recherchiert in diesem Schlachterei-Umfeld, auch wie es vielleicht jetzt heute, 30, 40 Jahre später ist?
Ja, eben, ich war in verschiedenen Metzgereien. Viele schlachten ja nicht mehr selbst.
Genau.
Das ist ja jetzt mittlerweile eben passiert tatsächlich am Schlachthof, die nur die Tiere schlachten, zerlegt werden sie dann in der Metzgerei. Aber die war eben, bei mir ist hauptsächlich darum gegangen, um eben das Zerlegen. Was macht man? Was kann man Knochen oder einen Schädelknochen, wie kann man das so zermalmen, so zerlegen, das und so weiter. Und wie da ein bisschen reinblicken. War auch im Schlachthof irgendwie und habe zugeschaut, war dabei, als man ein Schaf, eben es war kürzlich, ein Schaf, dem Schaf das Leben genommen hat. Mhm. Aber es geht, das Beruhigende ist, dass es sehr, sehr schnell geht. Also dieser Bolzen schießt in das Hirn rein und ab dem Moment ist eigentlich, die kriegen das eigentlich gar nicht mit. Und es gibt ja tatsächlich auch Metzger, die spielen ihren Tieren noch Musik vor. In der Nacht zuvor hören sie Mozart, die Zauberflöte und dann spazieren sie da langsam hin und dann macht es bumm und dann ist aus dem Aus. Kurze Wege sind wichtig. Ich glaube, das hat man eben herausgefunden, dass wenn Tiere hunderte Kilometer über die Autobahn fahren, dass diese Stresshormone das Fleisch schlecht machen oder dass das Fleisch dann zäh ist, dass das Fleisch besser ist. Nicht nur das Tier glücklicher, sondern auch das Fleisch besser, wenn die Wege kurz sind, vom Bauernhof zum Schlachthof, wenn das nur, ja, wenn das nur 10 Minuten sind und nicht 5 Stunden in so einem Viehtransporter, was unmenschlich ist.
Und es war wirklich Mozart auch?
Das war ja, alles Mögliche.
Aber also, klassische Musik, also, das vor allem.
Das habe ich auf YouTube gefunden. Das ist irgendein Metzger in Bayern, der macht das. Und ich dachte, geil, geile Idee. Und die haben mir natürlich geklaut. Die Idee habe ich ins Buch reingeschrieben, macht Joko auch.
Ja. Welche Musik hast du gehört, während du dieses Buch mit dem Titel Joko geschrieben hast?
Ja, ich höre sehr gerne sehr melancholische Musik. Instrumentalmusik. Liebling ist Olafur Arnalds, Nils Frahm, Ludovico Einaudi, das sind so meine Helden. Und bei einer Szene, eben bei dieser Zerlegeszene, gibt es tatsächlich Eminem, Lose Yourself, Wahnsinnsnummer. Und die ballert da durch diesen Raum, das hört sie sich ja wirklich dann an, währenddem sie es tut und das passt auch.
Und du hast es auch gehört, als du es geschrieben hast?
Ja, Vollgas. Also riecht mega, mega, mega. Da geht es richtig rund. Aber ist klasse. Diese Leute lieben es.
Also wie du jetzt gerade lachst dabei und lächelst, muss ich sagen, du machst mir Angst.
Das ist das Schöne, dass ich das alles nur in der Fiktion auslebe, meine Ideen. Und wirklich erstaunlich, was mir manchmal Angst macht, dass die Leute das gut finden und dass sie danach lechzen und irgendwie nächtelang nicht schlafen und ihre Kinder vernachlässigen und die nicht mehr kochen und sich nicht mehr waschen, irgendwie weil sie am Buch hängen und diese grausligen Dinge sich reinziehen. Das macht mir ein bisschen Angst.
Es sind ja auch vor allem Frauen, die Bücher kaufen und auch lesen. Also du wirst mehr Frauen als Männer haben. Frauen lieben Krimis am allermeisten. Gerade jetzt wieder eine Untersuchung gesehen. Mich wundert das immer so ein bisschen. Und ich kenne das auch in meinem Umfeld. Die lesen alle Krimis. Auch die blutrünstigen. Ja. Ich verstehe es nicht ganz, warum. Ich finde es irgendwie auch ein bisschen unheimlich.
Ja, das kürzlich bei einer Lesung kam eine ältere Dame, 85 gefühlt, und sagte zu mir, Herr Eichner, beim letzten Buch, das war nichts. Und dann sage ich, ja, wieso denn? Hat es Ihnen nicht gefallen? Was hat Ihnen denn nicht gefallen? Und dann sagte sie, ja, da sind aber schon sehr wenige Leute gestorben und es war nicht blutig genug. Und bitte bemühen Sie sich beim nächsten Buch ein bisschen mehr. Und ich habe dann gesagt, versprochen. Und das habe ich gemacht, habe mich dran gehalten. Und aber es ist erstaunlich, also zum Schmunzeln, wie auch sehr alte Leute immer noch große Freude dran haben. Und ja, es ist schön, dass Frauen lesen. 70% gefühlt sind es bei mir Frauen, die zu den Lesungen kommen auch. Oder 80%, 20% sind es Männer, die müssen dann wahrscheinlich mitgehen.
Nein, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Aber,
und, aber das Schöne ist jetzt bei Joko, dass ich es eben umdrehe. Dass es nicht wie in der realen Welt Femizide am laufenden Band, nicht Männer töten Frauen, sondern eine Frau tötet Männer.
Ja, denn in echt sind es fast immer Männer. Männer sind Mörder.
Genau. Männer sind gewalttätig, Männer sind unsensibel, Männer sind wenig liebevoll, Männer sind schrecklich. Ja. Außer wir beide natürlich.
Natürlich.
Ja. Aber das ist das Schöne, wenn eine Frau sich erhebt und wenn sie sagt, irgendwie das Unrecht nicht so stehen lässt und irgendwie dieser Gewalt was entgegensetzt. Ja. Und das finde ich schön und ich hoffe, dass meinen Leserinnen das genauso gut gefällt wie mir.
Du, Selbstermächtigung ist voll im Trend. Also, wo kam die alte Dame? Weißt du noch, in welchem Ort das war?
Keine Ahnung. Ich bin sehr viel unterwegs auf Lesereise.
Ja, ja.
Ich lese sehr, sehr gerne, bin sehr gern draußen und ich weiß es nicht mehr.
Also einmal hast du einen Schlager auch extra geschrieben für so ein Leseprogramm.
Ja,
war das nur einmal jetzt, oder singst du immer jetzt einen Schlager?
Immer jetzt, weil eben die Zeit hat in einem Porträt geschrieben, dass ich die Helene Fischer der Bestseller-Autorin sei.
Weil du einen Schlager...
Und nee, warum, eben, da hatte ich noch keine.
Warum haben
keine
die das
Ahnung, weil ich irgendwie, weil ich so fleißig bin wie Helene vielleicht oder weil ich so konzentriert arbeite wie Helene. Irgendwie, also ich habe mir natürlich nur die guten Sachen rausgepickt, aber ich habe es ein bisschen, es war ein bisschen bösartig.
Es war bös gemeint.
Ja, und ich habe mir dann gedacht, irgendwie dem zeige ich es und habe dann ein Lied geschrieben und habe das in Innsbruck vor 300 Leuten bei der Buchpremiere gesungen und es war wahnsinnig peinlich und aber wahnsinnig lustig.
Wie geht es?
Also... Das war damals, ich bring dich um heut Nacht und stech auf dich ein und dann zerteile ich dich und grab dich dann ein. So ähnlich.
Ja, schön.
Ja. Und seitdem singe ich immer ein Lied jetzt bei den Lesungen. Und von Buch zu Buch schreibe ich dann immer ein neues und das Neue, das geht jetzt in die Welt raus dann.
Mit Playback dann?
Mit Playback,
Oder Originalmusikern oder hast du sogar eine Gitarre dabei?
Habe ich ein Playback. Das habe ich leider nicht geschafft, dass ich selbst ein Instrument lerne. War immer zu faul. Das Üben. Ich habe gesagt, irgendwie ich übe mein Schreiben und das muss man tatsächlich, also ich glaube, dass man wirklich in allem besser wird, wenn man viel, viel übt und ich wollte einfach meine Zeit mit Schreiben üben verbringen und deshalb gibt es ein Playback.
Jetzt warten die Hardcore-Fans natürlich schon drauf.
Geil.
Freue mich schon. Aber mich würde die alte Dame jetzt mal interessieren, was sie jetzt sagt, wenn sie jetzt zu deinen aktuellen Lesungen kommt.
Ja, wird sie happy sein. Ich glaube, die ist richtig happy.
Herr Eichner,
das haben sie gut gemacht.
Ja. So, neuer Spruch vom Glückskeks. Sei optimistisch und alles andere wird sich ergeben.
Das finde ich super.
So Zweckoptimismus.
Also
und das ist ein richtig guter, ne?
Das ist eigentlich so ein bisschen mein Lebensmotto, weil ich bin ein sehr, sehr, sehr optimistischer Mensch.
Ja.
Manchmal vielleicht zu sehr, dass meine Frau dann sagt irgendwie, bah, du meinst immer, jetzt lass doch mal zu, es könnte doch auch anders ausgehen. Ich sage, ne. Und mir hilft das. Also wenn ich alles, das Glas immer voll ist. Also halb leer, wie geht das? Halb leer, halb voll.
Ja, bei dir ist das Glas halt immer halb voll und nicht halb leer. Ja,
und das ist gut. Oder ist wie man mit den Menschen umgeht, oder? Dass man rausgeht in die Welt und dass man freundlich ist zu denen und dass man dann auch freundlich behandelt wird und dass man irgendwie mit einem Lächeln rausgeht und nicht mit den Mundwinkeln nach unten. Und das, wie geht der Spruch? Irgendwie Optimismus und wie du in den Wald reinrufst, da kommt er raus.
Genau, wie man in den Wald hineinruft.
Voll. Ja. Aber wir sollten alle mehr optimistisch sein, finde ich.
Ja, manche haben es halt nicht drin und da frage ich mich, wie kann man Optimismus lernen? Manche haben einfach, weil ihnen aber auch vielleicht mehr als anderen die Sonne aus dem Arsch scheint, natürlich ist es etwas leichter, auch mit Optimismus durch die Welt zu gehen. Kann man Optimismus lernen? Vielleicht durch Dankbarkeit kann man Optimismus, glaube ich, lernen.
Ja, Dankbarkeit.
Also Dankbarkeit, weil einem dann
sehr wichtig
ganz viele Sachen aufhört. Viele verstehen das ja nicht mit der Dankbarkeit, aber wenn man sich konkret Sachen abends überlegt, wofür bin ich heute dankbar, was war schön, dann fallen dir ein paar Bilder ein.
Stimmt.
Wir hatten eine Frau, ich wollte gerade sagen, die Tür aufgehalten. Also, wann passiert sowas schon mal? Aber was weiß ich, ich habe mein Handy irgendwie gelassen. Jemand hat mir gesagt, hier, Sie haben etwas vergessen. Oder eine tolle kleine Begegnung auf der Straße.
Genau, oder man steht irgendwo und jemand fragt einen irgendwie, kann ich Ihnen weiterhelfen, wo müssen Sie denn hin?
Ja.
Ist mir in Hamburg passiert. Es passiert, in Tirol nie.
Sind die so unfreundlich? Die Tiroler sind die grantig.
Versaut vom Tourismus irgendwie. Ah, okay. Da. Machen die nur, wenn sie Geld kriegen dafür.
Ja.
Dann sagen sie dir den Weg, sonst nicht. Na, das ist jetzt böse gesagt. Aber Vertrauen auch. Ich glaube, man muss ja Vertrauen, also ein bisschen Urvertrauen. Wenn man das mitkriegt, irgendwie manche kriegen das leider nicht mit als Kind. Mhm. Aber wenn man dieses Vertrauen hat, oder in die Welt oder in das Gegenüber, dass es nicht grundsätzlich alles schlecht ist.
Nein. Machst du diese Dankbarkeitsübungen manchmal aktiv? Ich habe damit mal angefangen, als es mir schlecht ging während der Pandemie. Und da habe ich damit angefangen. Und es ist so erfolgreich. Das ist so ein tolles Gefühl, wenn man abends diese 5 Sachen benennen kann, die einem gut tun. Morgens darf man 3 nennen, die sind etwas allgemeiner. Ich freue mich, dass ich eine Familie habe oder ich bin dankbar für meinen Partner. Aber abends müssen es halt konkrete Dinge vom Tag sein.
Ja.
Und wenn man das abends ein paar Tage hintereinander schafft, einfach 5 Dinge aufzuzählen, dann gehst du die ganzen nächsten Tage fortan durch den Tag und entdeckst diese Dinge während des Tages, in der Minute, in der Sekunde.
Es bleibt viel Schönes. Ne?
Und du hast den ganzen Tag so kleine positive Impulse, die du nicht hättest ohne diese Dankbarkeitsübung. Ja. Das ist so effektiv.
Ja, das stimmt. Und einfach eigentlich.
Ne? Ja, und ich glaube, damit wird man vielleicht auch etwas optimistischer.
Ja.
Ja. Gibt auch eine schöne Szene in dem Buch, die passt auch so ein bisschen zu Optimismus. Ich glaube auf jeden Fall, Yoko wird es ja irgendwann zu einsam. Und sie sehnt sich ja plötzlich mal nach so einer gewissen Romantik. Da öffnet sich so eine kleine Ader. Und dann hat sie ja die Idee, dass sie in jedem 500. Glückskeks versteckt sie diese Botschaft, die da lautet, du suchst die große Liebe, dann komm in den Schlosspark zum Brunnen.
Am Sonntag um 5.
Beim Löwen.
Genau. Sie sagt aber weder welcher Schlosspark,
gar nichts.
Wo, was, wie, also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand kommt, ist so gering, deswegen macht sie es wahrscheinlich, aber sie glaubt irgendwie dran und sie geht ein halbes Jahr lang, geht sie immer am Sonntag um 5 zum Brunnen zu den Löwen und natürlich kommt niemand, aber irgendwann kommt jemand. Das habe ich sehr romantisch gefunden. Ich bin ein großer Romantiker. Schreiben wir dann so rum, eben mit 14, 15, ja, habe ich damit begonnen, jetzt mache ich weiter.
Ja. Hast du nie das Gefühl gehabt, ich möchte auch mal einen Liebesroman schreiben? Ich zum Beispiel, ich lese lieber Liebesromane als Morde.
Ja.
Ja, also, weil das sind so zwischenmenschliche Geschichten, die sind ja auch vielleicht viel näher an einem dran. Keine Ahnung. Es ist wahrscheinlich das Thema einfach Liebe, bla bla bla. Aber ja, und es ist ja auch immer Liebe drin. Und es gibt ja auch hier eine sehr, sehr schöne Liebesgeschichte.
Genau, Liebe ist, ich bin ein Verfechter davon, dass es im Thriller, im Krimi Liebesgeschichten geben darf.
Ja, die aber nie gut enden. Du machst sie immer kaputt.
Ja, stimmt. Aber es gibt tatsächlich mein zweites Buch war ein Liebesroman, heißt Das Nötigste über das Glück. Ist komplett leichenfrei, das Buch. Und auch eines erschien vor 4 Jahren, heißt Kaschmirgefühl. Da ruft ein Mann bei einer Sex-Hotline an, eine Frau hebt ab, sie telefonieren die ganze Nacht und am Ende lieben sie sich. Und das ganze Buch ist ein Gespräch und da stirbt auch niemand. Und das ist auch sehr schön. Und war schön, das zwischendurch zu schreiben, eben sich einmal nur mit Schönem zu beschäftigen.
Ja.
Es ist natürlich auch spannend gebaut und wer ist wer und man verbirgt sich vor dem anderen und langsam wird die Wahrheit enthüllt über die beiden Charaktere. Aber es geht ja mit Liebe und das ist schön. Liebe ist super.
Das könntest du öfters haben. Du musst nicht immer Menschen umbringen. Aber ich habe das Gefühl, irgendwann hast du den Drang, oder? Du musst es machen. Oder ist es der Verlag, der einfach sagt, wir wollen Leichen?
Nein, ich bin schon ich. Also ich stehe schon drauf. Ich liebe Spannung. Sagen wir so. Ich lieb's, wenn Bücher spannend sind, wenn sie fesselnd sind. Also auch die Bücher, die ich lese, dass sie da reingesaugt werde oder dass ich als Autor einen Sog erzeuge und dich da erwisch und ich setze die in einen Wagerl einer Achterbahn und das Ding geht los und das Ding hat keine Bremsen und du kommst dann nicht mehr raus, bis die Fahrt zu Ende ist. Und das möchte ich gern. Und so möchte ich gern eben meine Bücher schreiben, so möchte ich sie gern selbst lesen und dieses gefesselt sein, dieses gethrillt werden, diese Spannung zu ertragen, das ist super. Das liebe ich.
Ja. Es gibt auch noch eine schöne Figur, die auch am Anfang auftaucht. Das ist der Azad. Wie wird er ausgesprochen?
genau.
Okay. Der plötzlich bei ihr in der Metzgerei steht, der ist 16 Jahre alt und will das ein bisschen mitmachen. Und irgendwann erwischt sie ihn nachts, wie er heimlich in der Kühlkammer Schweinehälften oder Schweineteile tätowiert, weil er dieses Hobby hat, tätowieren, und er übt an diesen Schweinepartien.
Genau, auf Schweinehaut.
Auf Schweinehaut.
Genau, und der ist begnadet, der junge Mann.
Und er ist ein großes Talent, das erkennt sie auch.
Genau, großes Talent. Und er macht es eigentlich eben, den Job dort, damit er eben seine Leidenschaft auch erleben. Ich habe fotografiert, um mir meine Leidenschaft schreiben zu ermöglichen. Er hilft beim Schlachten und tätowiert. Aber ist wirklich eine sehr schöne Figur, die auch im nächsten Buch mitkommt, mit ins nächste Buch kommt. Und die beiden sind, ja, eine Freundschaft ist so miteinander, die passen aufeinander auf, die geben aufeinander Acht, und das ist schön.
Dann hättest du ihn auch Johannes nennen können, wenigstens, also Beiden. Österreichisch. Ach so. Weil der zweite Teil von der Joko-Reihe, der heißt ja John. Genau. Jetzt sind wir bei Joko und John und haben auch über die Musik schon gesprochen. Da steckt ja was dahinter. Ja. Da ist ein Bezug.
Ja, die Eltern von Joko waren große Beatles-Fans, John Lennon-Fans. Und wenn Joko ein Junge geworden wäre, hätte sie John geheißen. Sogar. Ist aber ein Mädchen geworden, und siehst, da gibt es irgendwann den Satz auch irgendwie, ja, nur weil die beiden in den 70er Jahren Sex miteinander hatten, heiße ich jetzt wie eine chinesische Reissuppe oder was, sagt sie mit 16, rebellisch. Aber sie eben hat diesen Namen, und kürzlich lustig hat erste Besprechung online von irgendwelchen Leuten, die das Buch vorab bekommen, so Blogger, da schrieb jemand: Ich hatte mit japanischer Literatur noch nie etwas am Hut, hat mich auch dieses Mal wieder nicht gepackt. Und dann habe ich gedacht, hat nicht reingelesen, hat nicht den Klappentext hingelesen, das ist gar nicht so japanisch, ist die Literatur. Aber es geht praktisch nur um den Namen. Und John.
Und du hältst den Ort ja sehr neutral
in diesem
Buch. Das finde ich ja immer so schade. Ich möchte immer wissen, wo das spielt.
Ja.
Ist es in Paris? Ist es in Berlin? Weil die Bilder in meinem Kopf sofort konkreter werden. Ist es in Österreich?
Ja.
Das ist fies.
Das ist fies. Ich habe natürlich beim Schreiben so eine Stadt im Kopf gehabt. Das war so für mich ein bisschen Bamberg.
Bamberg?
Mit der Altstadt und mit dem Hügel und so. Also ich habe schon das im Kopf, aber möchte gern generell mit meinem Schreiben dem Leser, der Leserin so viel Freiheit wie möglich geben. Die Fantasie meiner Leserinnen so groß wie möglich sein lassen. Also praktisch ich.
Aber wir wollen keine Freiheit. Wir wollen Bilder. Na,
ich glaube das. Ich skizziere das Bild, ich mache eine Skizze und du malst es dann mit deinen Farben aus. Also ich, zum Beispiel, die Leute sind ja nicht beschrieben. Also wie die, ob die jetzt einen großen, im Fall von Joko, stimmt nicht ganz, die hat einen sehr kleinen Busen. Aber ansonsten, ob die jetzt rote, blonde, schwarze Haare hat, ist nicht beschrieben. Ob die irgendwo, keine Ahnung, Akne hat. Oder wie die Leute halt ausschauen, ob die dick oder dünn sind, das spreue ich eigentlich meistens aus. Genauso wie ich Landschaftsbeschreibungen auslasse. Also das gibt es bei mir ganz, ganz spärlich.
Finde ich immer anstrengend. Ja. Landschaftsbeschreibungen geben mir eigentlich nichts.
Ja.
Also nein. Aber ganz ehrlich, ich glaube trotzdem, dass du Unrecht hast. Weil jetzt stell dir nur einfach vor, die Mona Lisa, ja, wo wir jetzt gerade in Paris die Olympischen Spiele hatten. Ja, die Mona Lisa wäre nur eine Bleistiftskizze. Oder die wäre nicht ausgemalt, da wären noch so freie Flächen. Jetzt sagen wir, da kann jeder doch rein interpretieren, die Farben.
Ich spreche von Literatur. Oder? Ja, okay, das ist ja die Stärke von Literatur, dass man irgendwie auf 200 Seiten wirklich eine ganze drei Jahrhunderte erzählen kann, was man da alles reinpacken kann. Und das ist schon einfach Lyrik. Oder ich bin ein leidenschaftlicher Lyrikleser, wie man mit wenigen Zeilen ganz Großes entstehen lassen kann. Und das finde ich grandios. Nur ein paar Wörter. Und wenn man als ein Satz oft, ich stelle den Satz hin, aber jeder macht mit dem Satz. Der Satz macht mit jedem was anderes. Das meine ich, oder? Jeder liest den Satz. Ja. Denselben Satz, aber jeder sieht was anderes, und das ist schön. Und ich muss nur noch ein bisschen lenken und so ein bisschen in die Bahnen lenken, das Ganze. Und dann ist das schön. Das ist ein Miteinanderprojekt, finde ich. Für mich ist Schreiben, natürlich schreibe ich das Buch, aber ich brauche den Leser und die Leserin dazu. Miteinander wird das Ding dann, beginnt es zu leben.
Bist du jemandem mal begegnet, der tätowiert hat auf Schweinehälften?
Ich habe, tatsächlich. Aber die üben tatsächlich auf Schweinehaut.
Die üben wirklich da. Ja.
Das kommt dem am nächsten. wahrscheinlich. Ja, ja. An sich selbst zu üben ist eher schwierig.
Ja, ist lustig.
Ich habe einen Sohn, der hat an sich selbst geübt.
Nein. Ja. Wirklich? Der hat sich selbst gestochen?
Der hat seinen ganzen linken Fuß hat er geübt.
Um Himmels Willen. Ja. Und wie sieht es aus? Was ist daraus geworden?
Ja, schrecklich sieht es aus. Aber, aber ihm gefällt es, ne?
Ah, ihm gefällt es. Ja, was wollt's denn werden? Also, keine was sollte
das ist
werden?
Alles oben von irgendwie, was denn, von alles sieht oben.
Macht er das als Job ja mittlerweile?
Nein.
Ist auch keine Werbung, sein Fuß natürlich.
Nein, das ist tatsächlich. Wenn er das jetzt hört.
Okay. Also Yoko hat auf jeden Fall auch ein Tattoo. Sie hat von dem talentierten, was weiß ich, chinesische Blütenblätter in
Pfingstrosen, genau.
In so Rot und Orange, japanische Pfingstrosen auf den Hüften und so. Du hast auch was, sehe ich jetzt gerade.
Aber nur eines.
Ein Skorpion, genau. Oder was ja, ist das?
So Blümchen eigentlich. Also ich male in meine Blümchen. Bücher immer so ein Blümchen rein.
Wer hat's gemacht, dein Sohn?
Nein. Das hat irgendeine Tätowiererin gemacht irgendwann.
Okay.
Da habe ich mir noch nicht drüber getraut mit meinem Sohn. Aber irgendwann vielleicht.
Das ist aber wirklich interessant. Dann, das ist also kurz über dem Daumen. Wie nennt sich denn dieser Teil, dieser Daumenhügel über dem Daumen? Wie nennt er sich?
Daumenhügel, ist doch schön.
Der Daumenhügel.
Ja, auf meinem Daumenhügel prangt eine Blume.
Da ist eine Blume, die ich als Skorpion identifiziert habe.
Ja, es könnte eine Spinne sein oder sowas. Keine
genau.
Ahnung.
Und dann geht aber eine Linie deinen kompletten Arm hoch.
Den Arm rauf bis zur Schulter, von der Schulter runter über die Brust, über den linken Unterschenkel, vom Unterschenkel zum Oberschenkel, auf den anderen Schenkel, am Hintern entlang, hinten auf den Rücken rauf, über den Rücken runter, über das Schulterblatt.
Das stimmt alles das nicht. Stimmt das, alles kann man alles nicht. Sehen, das kann man alles nicht sehen, weil er hat nur ein T-Shirt an. Und deswegen, aber wie weit geht es? Bis zur Schulter oben?
Ja, genau.
Ah, okay.
Aber irgendwann vielleicht?
Ja, klar.
Christian, irgendwann mache ich es.
Ja. Das, die Möglichkeit hast du. Oh, herrlich. So, was dir ja auch klar ist, schon immer, deswegen schreibst du ja auch, dass in jedem von uns natürlich gewisse Anteile von Gut und Böse sind. Wir tragen alle beides in uns. Ja. Wir leben es zum Glück nicht aus, aber wir haben es beide in uns. Weißt du, was das Böse in dir ist?
Das ist eine schwierige Frage.
Hast du mal was Böses gemacht?
Boah, so.
Dann verrate ich dir, was ich Böses gemacht habe, für das ich mich eigentlich heute noch schämen müsste.
Als Kind so Tiere, so Kleintiere, so ein bisschen getötet.
Das ist normal.
Das
schon
ist
fast,
normal.
Oder?
Aber ich habe nie Frösche explodieren lassen. Das haben die anderen gemacht. Dann haben wir gedacht, irgendwie, ihr seid so krank, das mache ich nicht. Also das habe ich nie gemacht. Also eben nur so kleinere habe ich. Aber das na, aber Böses, was richtig Böses. Vielleicht eher so, dass man böse im Sinn von Neid, Missgunst, irgendwie so, ich glaube, im Alter ist es weniger geworden. Also ich bin zum Beispiel jetzt gar nicht mehr neidisch. Okay. Weil früher so als 20-, 30-Jähriger war ich neidisch und habe jedem Mann was nicht gegönnt und dadurch vielleicht was Böses getan im Sinne von, also ich würde es niemanden, eher in diese Richtung, also ich würde es niemanden verletzt oder niemanden verleumdet oder eigentlich bin ich nur gut.
Du bist nur gut. Also ich habe mal jemanden in Badehose in ein Brennnesselfeld gestoßen.
Ah, ja,
der war nur in Badehose.
Ja.
Und bis heute bin ich nicht ganz sicher, warum.
Ja. Mir ist es passiert, ich war das Opfer. Ich schwör, mir ist es wirklich passiert.
Du weißt es nicht. Heißt du Sven?
Ich war das klar. Aber das war richtig, das war brutal. Das ist brutal.
Ja,
das der
ist
ganze
brutal.
Körper war mit weißen Punkten vollgesät. Das war unerträglich.
Also jemand hat dich gestoßen?
Ja, jemand hat mich.
Ins Brennnesselfeld?
Und dann mit dem Brennnessel ausgerissen und dann noch so wie mit Ruten, wie mit einer Rute so geschlagen. Also das war schon, das war nicht schön.
Und warum?
War es wirklich damals, also wie ich mich, wenn ich mich richtig erinnere, aus Lust am Quälen.
Okay. Siehst du mal, und du kannst, du verdankst ihm alles im Prinzip.
Am Ende schon.
Jetzt habe ich es.
Ich habe natürlich das Böse, was ich mache, dass ich solche Leute dann in meine Bücher reinschreibe. Manchmal gebe ich denen auch dann diese Namen verdeckt, irgendwann, 30 Jahre später. Und der stirbt dann, die Sau.
Gibst du ihm auch den richtigen Namen dann?
Ja,
vom
das weiß ich dann nicht mehr. Das kann man nicht mehr zurückverfolgen. Das ist dann viel Leben dazwischen. Aber ich habe da eine Freude. So vielleicht, in die Richtung.
Oh,
das ist das Schöne auch, dass man alles tun kann, wie gesagt.
Ja.
Und dass man eben diese dunkle Seite in mir, dass ich die da ausleben kann. Und dass sie jetzt in dem aktuellen Buch, das, dann noch so mache, dass man als Leser das noch gut findet. Mhm. Das, also praktisch, ja. Meiner Heldin passiert natürlich auch viel Schreckliches und alle, die sterben, haben es verdient.
Ja.
Ja.
Ja. Fotografierst du heute auch noch?
Wenig.
Okay.
Sehr wenig. Eigentlich mit dem Handy eigentlich. Also ganz wenig.
Aber es war eine Leidenschaft früher. Und du hast ja auch den Bronski, hast du dir auch dann ausgedacht, der genauso wie du früher Pressefotograf ist. Was ist das Aufregende an dem Job Pressefotograf?
Ja, das war verrückt. Damals mit Mitte 20 begonnen habe ich. 96, von 96 bis 2001 war ich Mitte 20. Eben da Adrenalin gebeit, durch die Woche zu reiten. 60, 70, 80 Stunden manchmal auch. Wahnsinnig viel Geld verdient, war 7 Tage in der Woche von früh bis spät im Einsatz. Und eben immer unterwegs und immer die Augen offen und man weiß nicht, was kommt. Und irgendwie, heute ist das und morgen ist das und man erlebt die ganze Welt irgendwie. Also eben nicht nur Politik, Sport, Kultur, sondern eben auch unter anderem auch diese Polizeifotografie. War wahnsinnig abwechslungsreich und man lernt viele Menschen kennen und man sieht viele Dinge und man sieht richtig viele Dinge.
Wie zum Beispiel, also als Polizeifotograf jetzt, also reden wir von Leichenfotografieren?
Auch Unfälle.
Unfälle.
Verstorbene, Brände, Raubüberfälle, Lawinenkatastrophen, Naturkatastrophen viel, Zerstörung, also maximale Zerstörung, dieses Lawinenunglück in Galtür damals.
Da warst du auch.
Da war ich danach eben auch gleich drinnen mit den ersten Medien und das war eine Zerstörung, wie ich sie seitdem nicht mehr gesehen habe. Also völliger Wahnsinn, was Natur kann an Zerstörung hinterlassen, wenn plötzlich alles außer Kraft gesetzt wird. Wenn das 5 Meter Schnee und die gehen dann den Berg runter.
Ja.
Das walzt alles nieder. Und das sind so Bilder, viele Bilder. Es sind wirklich in meinem Kopf viele, viele Bilder. Manche habe ich vergessen und manche bleiben.
Wie leicht ist es dir denn gefallen, also Fotos in einer solchen Situation zu machen? Auch da wird es wahrscheinlich Normalität.
Totale Normalität. Und es geht sogar so weit, dass sie irgendwann in einem Gasgarten saß und Einflugschneise Innsbruck, flog ein Flugzeug rein Richtung Flughafen. Und ich saß dann da und habe mir gedacht, wenn das jetzt abstürzt, bin ich der Erste, der da ist und Bilder macht. Damals hatte noch niemand Handys und ich habe die Kamera da am Schoß liegen gehabt und habe mir gedacht, dann nichts wie hin und dann bin ich dabei. Und da habe ich mir dann gedacht, das war so der Moment, wo ich mir gedacht habe, so jetzt stopp, das ist jetzt nicht mehr gesund. Das stimmt grob was nicht. Ich muss jetzt irgendwie das umregulieren. Mhm. Und habe dann auch gemacht. Das war irgendwie sehr schräg. Aber so tickt man dann. Das waren dann irgendwie die guten Bilder, die waren die eben, wenn man ganz vorne dabei ist. Wenn es noch brennt. Wenn es nicht mehr brennt, kauft es dann niemand ab, das Bild.
Okay.
Die Flammen müssen lodern. Der Polizist muss noch dastehen. Die Leiche muss im Sarg aus dem Haus getragen werden. Das Haus alleine ist nicht spannend. Also es sind schon sehr kaputte Welt oder dieser Voyeurismus der Menschen, oder? Wir wollen das ja alle sehen. Wenn man heute schaut, irgendwo Attentat da, dann gibt es 12 Stunden Live-Berichterstattung, wo unzählige Menschen Unsinn reden, die eigentlich gar nichts zu sagen haben, interviewt werden ständig. Aber man ist live dabei und man schaut das. Ich schalte dann auch ein. Alle schalten ein.
Absolut, aber auch damals bei 9-11, man konnte nicht anders als immer wieder zugucken.
Ja.
Habe ich auch einen Psychologen mal gefragt, damals fürs Radio. Was stimmt da mit uns nicht, dass wir diese Bilder sehen müssen, sehen wollen, aber ist ein ganz natürlicher Reflex. Also da war auch nichts, was man irgendwie negativ jetzt bewerten müsste. So ist der Mensch. Es ist die Neugierde. Und wenn es nur ist, um sich selbst zu versichern, bei mir ist alles in Ordnung.
Genau, aber deswegen lesen wir ja auch Krimis.
Deswegen lesen wir auch Krimis. Ja. Und gerade bei den Fotografen gibt es natürlich auch wirklich viele schwarze Schafe, so gerade im Boulevardbereich.
Ja.
Also da werden ja ein paar Euro ausgepackt, um an irgendwelche Bilder zu kommen. Ja, wird an der Tür geklopft.
Oder noch schlimmer, an der Tür geklopft, nachdem gerade ein Unfall, also kannte ein Kollegen, der mir das erzählt hat, fragte ich ihn, wo hast du jetzt das Bild von dem verstorbenen Kind her? Passbild. Und dann sagte er, er ist zur Familie gefahren. Die wussten noch nicht mal, dass das Kind verunglückt ist. Und er hat denen das erzählt und hat zu denen gesagt, ich brauche jetzt ein Passbild von Ihrer Tochter. Wenn Sie nicht wollen, dass das Bild, das ich gerade gemacht habe, in der Zeitung erscheint, dann geben Sie es mir besser. Und das ist natürlich, das muss man sich einmal vorstellen.
Ja.
Also er hat mehr oder weniger die Todesnachricht mit dieser grausamen Erpressung kombiniert und hat danach dann nur das fröhlich lustig erzählt. Dann habe ich gedacht, irgendwie, der ist am Ende in der Psychiatrie gelandet.
Mhm. Ja, also, ja. Ja. Da tickte natürlich irgendwas nicht so ganz normal.
Ja.
Ach, hey, meine.
Ach, hey, meine. Gott. Gott sei Dank sind wir nicht so.
Nein, das nicht. Du schreibst ja nur diese schlimmen Dinge.
Aber also. Vielleicht auch das hinter, wenn man sowas sieht oder hört, oder diese Geschichte jetzt, das war für mich schon so abschreckend, dass ich mir dachte, ich möchte nie so sein. Ich möchte nie so werden.
Nein.
Oder? Und wieder bei der Dankbarkeit. Ich bin ja dankbar, dass ich nicht so bin. Ja. Und ich, oder dass ich, ja, dass wir es anders machen.
Wie hat sich deine Beziehung überhaupt zu diesem Thema Tod eigentlich geändert über die Jahre? Und ich habe jetzt vor allem natürlich die Totenfrau-Trilogie mit Totenfrau, Totenhaus, Totenrausch im Kopf, wo es ja um Brünnhilde ging, diese Bestatterin. Auch da hast du wahrscheinlich recherchiert, oder? Bist du mitgelaufen mal bei einer Bestatterin?
Ja,
hast du ein Praktikum gemacht?
Tatsächlich, ja. Und das
wo war das?
In Innsbruck.
Ja.
Bei einer der erste Bestatter sagte, nein, du darfst auf keinen Fall recherchieren, da darf man nicht zusehen. Das ist Biathletus, es geht da um die, muss alles so im Verborgenen bleiben. Und die Bestatterin dort, die zweite, die sagte, ja klar, kommst, darfst recherchieren, musst aber mithelfen. Und dann habe ich da eben bei der Versorgung der Verstorbenen, die zur Verabschiedung am offenen Sarg vorbereitet werden, mitgeholfen. Das heißt, ausziehen, waschen. Mhm. Wunden versorgen, tamponieren, also offene Körperstellen verschließen mit Watte, damit es nicht riecht, anziehen, Haare waschen. Und das war schon beim ersten Mal krass. Mhm. Und beim zweiten Mal, wie so schnell ging das, beim zweiten Mal normal. Also okay. Das war dann nicht mehr schlimm, dass da eine Leiche lag. Beim ersten Mal war noch so, ja, ist die jetzt wirklich tot? Und so ein bisschen unheimlich. Und beim zweiten Mal war das irgendwie komplett so selbstverständlich irgendwie, dass da kein Leben mehr ist und dass da sich nichts mehr rührt, dass der oder die nie wieder was sagt, dass die tot ist. Und das war schon auch schön, weil es mich dazu gebracht hat, das Leben zu schätzen. Jedes Mal, wenn ich raus bin, habe ich mir gedacht, irgendwie, wie geil.
Okay.
Vögel zwitschern und ich kann sie hören. Und das ist schon da sind wir wieder bei der Dankbarkeit, eben das dankbar zu sein, leben zu dürfen. Und das ist war schön. Und den Tod aber als Teil des Lebens zu akzeptieren.
Das lässt sich so leicht sagen.
Ja,
aber mittlerweile, glaube ich, sprechen wir sehr viel über den Tod und das heißt ja auch immer, wir holen den in die Mitte der Gesellschaft. Es gibt auch ein paar coole BestatterInnen auf Ex-Twitter, die schreiben von ihrer Arbeit und so. Also wir beschäftigen uns mehr damit.
Ja, wir dürfen drüber reden. Ich glaube, wenn man sieht, oder? Wenn man den Tod sieht und den da vielleicht berührt oder wenn man dem ganz nahe kommt irgendwie, wenn Angehörige sterben, meine Mutter ist kürzlich verstorben und die war dann auch, wir waren alle dabei und irgendwie diese 2-3 Tage, als sie da, also gegen Ende und dann war sie auch noch, als sie schon tot war, dann den ganzen Tag noch zu Hause und sie lag dann da und das war aber schön, wir haben dann da gegessen und sie war mit dabei und das war irgendwie total normal, es war normal und schön. Es war irgendwie so selbstverständlich.
Was es nicht gewesen wäre, hättest du nicht vorher schon einmal eine Leiche gesehen, eine Leiche berührt?
Für mich jetzt?
Für dich persönlich.
So, meine Geschwister zum Beispiel, die haben jetzt auch nicht so Leichen ständig in ihrem Leben. Für die hat sich aber ähnlich angefühlt. Und das war aber das, dadurch, dass so selbstverständlich damit umgegangen wurde, Das war ja früher so, dass die Verstorbenen, als ich klein war, waren die Verstorbenen ja wirklich, die Oma lag im Wohnzimmer, im offenen Sarg und die Leute kamen, haben sich verabschiedet, haben noch gebetet, sind dann in die Küche und haben ein Glas Wein getrunken. Und das ganze Dorf mehr oder weniger ist durch dieses Haus gelaufen, verabschieden, beten und ein Gläschen trinken. Und das war schön, das war eigentlich toll. Und ich kann mich erinnern, als Kind, das war, ja, es war nicht einmal schräg, es war so. Und das ist dann irgendwie verloren gegangen, ist dann nicht mehr passiert, weil dann war es so, wenn jemand stirbt, so schnell wie möglich den Bestatter rufen, so schnell wie möglich aus dem Haus und einen Deckel drauf, weil man kann es und will es nicht anschauen, man will, es ist irgendwie weg. Aber ich glaube, wenn man das, dass es auch wichtig ist zum Verabschieden. Also ja. Jetzt in meinem Fall jetzt mit meiner Mama war das wichtig und gut, das langsam zu machen. Wir haben sie dann gemeinsam in den Sarg gelegt und sie dann noch runtergetragen und ins Auto und dann ist das Auto davon gefahren. Und das war irgendwie, war alles natürlich, war gut so wie es war. Natürlich traurig, aber gut.
Diese Dankbarkeit, auch leben zu können, wurde vermutlich nochmal auch verstärkt durch das, was du in Thailand erlebt hast. Das weiß ich noch, da erinnere ich mich. Du warst beim Tsunami. Du warst auf Thailand.
Ja.
Sag mal, also wie eng war es bei euch?
Ja, das war schon die Ausläufer, also oberhalb nördlich noch von Khao Lak waren so die Ausläufer. Es war nicht mehr ganz so brutal, die Zerstörung war nicht mehr ganz so krass. Aber es war eben das Wasser dann halt auch 4 Meter hoch. Also irgendwie das Wasser stieg und stieg und stieg und stieg.
Und es beginnt aber immer damit, dass das Wasser weggeht.
Das Wasser war weg, ja.
Wusstest du damals,
nein,
was das bedeuten
eben
könnte?
Niemand wusste das. Heute weiß es ja jeder.
Heute weiß es jeder.
Heute, wenn das passiert irgendwie, dann kann man ganz gemütlich die Sachen, Strandtuch packen und das Buch und man spaziert den Hügel rauf. Man hat ja Zeit, ein paar Minuten.
Ja.
Aber damals war das so, dass das Meer war weg.
Plötzlich Ebbe.
Ebbe war aber am Abend und dann habe ich gedacht, irgendwie, hä?
Also Ebbe gibt es da schon.
Aber nur Ebbe, aber nicht so weit raus. Und okay. Dann kam der Fischer, dessen Boot stand plötzlich da im Sand, fluchend, der Thai geht an mir vorüber. Und niemand hat das gewusst und plötzlich kam das so langsam wie ein Wildbach und höher und höher und höher und höher und höher. Und dann habe ich echt gedacht, so jetzt geht die Welt unter. Und das war jetzt so. Bibelgeschichten, oder? Sintflut, Strafe
ja,
Gottes.
Und du bist aber problemlos dann auf die Höhe.
War schon wirklich, als eben das Kleinkind noch, mein Sohn, mein Tätowierten, damals war er noch nicht tätowiert.
Er war
ein Jahr, den habe ich dann so an mich gebunden, hinter das T-Shirt mit so einer Wickelhose und da sind wir raufgekraxelt auf die Hütte. Und als es nicht mehr weiter ging, ist Wasser dann nach unten.
Okay.
Also mal schon Glück gehabt. Aber es war dann schrecklich zu sehen, dass im Flieger, wir sind dann gleich mal heimgeflogen mit dem ersten Flieger, die dann heimgingen, dass neben uns Mütter saßen, die ihre Kinder verloren haben. Also sediert auf Medikamente, völlig am Boden zerstört. Und die Stewardess dann gefragt, was ist denn? Und hat sie gesagt, irgendwie hat beide Kinder verloren. Und die saß neben mir und mir dachte irgendwie, danke. Eben, das ist schon krass.
Es ist erstaunlich, du bist die dritte Person, mit der ich zu tun habe, die bei dem Tsunami da war.
Ja.
Es ist wirklich erstaunlich.
Ich habe kürzlich auch jemanden getroffen und der hat mir das auch erzählt. Und dann habe ich gedacht, irgendwo sind die ja, die ganzen Thailand-Urlauberinnen. Aber es war, ist lange her, 2004.
Ja, okay, 20 Jahre mittlerweile.
Ich bin immer noch da und das ist schön.
Welches Buch hat dich damals zum Schreiben gebracht?
Das war Die Leiden des jungen Werther tatsächlich.
Wirklich, so eine Schullektüre.
Ja, war Wahnsinn.
Okay, wenn du so auf Rachetypen stehst, dann hast du wahrscheinlich auch der Besuch der alten Dame gerne gelesen, oder?
Das ist aber
so eine Rachegeschichte von Dürrenmatt.
Ja, auch super, auch toll, wirklich toll. Aber die Leiden, das hat mich schwer getroffen.
Oh.
Also so habe ich, glaube, das habe ich 10-mal gelesen, das Buch.
Wegen deiner romantischen Ader,
ja,
die
vielleicht.
Du damals auch schon hattest, ein bisschen, der Lyriker in dir und diese Liebe.
Ja.
Ach, interessant.
Und dann die von Blensdorf gibt es noch die neuen Leiden des jungen Werther oder so. Das gibt er das nochmal aufgegriffen, ein tolles Buch. Aber das hat mich, auch wenn es von der Sprache her so ganz, ganz was anderes war, aber war gut. Und ein Tiroler Autor, der heißt Alois Hotschnick.
Ja.
Ist bei Kiepenheuer und Witsch verlegt und der hat zwei Erzählungen geschrieben, eine Art Glück und Aus, ist im Heimon Verlag wieder aufgelegt. Und da habe ich mir damals auch gedacht, so möchte ich gern schreiben können. Das hat mich wahnsinnig berührt. War irgendwie bis heute, das sind so die zwei Bücher, die mich dazu gebracht haben eigentlich. Ja. Ich möchte auch Schriftsteller.
Ja, wie schreibt er der?
Ja, wahnsinnig schön. Also es sind zwar wunderschön, muss man lesen. Also Alois Hotschnick aus und eine Art Glück. Also es ist wahnsinnig schön.
Schreibt ja ähnlich wie du. Also man versucht ja auch erstmal etwas zu kopieren, bevor man seine eigene Stimme findet.
Damals war das vielleicht so, habe ich mich vielleicht bemüht. Okay. Aber jetzt, das eben sind wir vielleicht auch beim wichtigen Thema, dass das wichtig ist, auch eben dann sein eigenes zu finden, seinen eigenen Ton zu finden und seinen eigenen Sound zu finden. Und das ist über die Jahre passiert. Und wahrscheinlich wird es so gewesen sein früher, ja, dass man sich irgendwo festhält oder sich an jemanden orientiert. Ja, aber ich habe es kürzlich wieder gelesen, habe mir gedacht, irgendwie, na, das ist schon richtig, richtig gut.
Hat er auch so viele Dialoge wie du. Na? Hast du dir das abgeschaut von ihm? Kurze, prägnante Sätze. Ja. Ein verdichtetes.
Ja. Das bei den Dialogen hat mich immer so genervt, irgendwie, wenn es dann hieß, mit diesen Anführungsstrichlein. Und dann sagte sie nach jeder dritten Zeile, und ich dachte, das will doch niemand. Sagte er, ich weiß ja eh, dass sie das sagt. Und ob sich die jetzt am Öhrchen kratzt oder nicht, ist mir doch auch wurscht, oder? Und ich habe mir dann gedacht, es muss doch funktionieren, dass Dialoge ohne Erzähler auskommen, dass es reicht, wenn da steht, was die beiden sagen. Dass das Gesagte alles ausdrückt oder die ganze Szenerie beschreibt. Dass in dem Satz drinnen schon verankert ist, ärgert sich der gerade, den muss ich nicht dazu sagen, und ärgerte sich maßlos, weil sie das gesagt hatte. Brauche ich ja nicht. Oder das muss, wenn Sprache das kann, wenn das gelingt, dass es dann nicht mehr braucht, eben wieder auf das Nötigste reduziert, dann finde ich das cool. Und da übe ich jetzt schon seit 10 Jahren und mittlerweile irgendwie funktioniert es schon ganz gut, dass das eben geht ohne Erzähler, dass nur zwei miteinander Ping-Pong spielen. Mit Gedankenstrichen, also nur mit Strich, Strich.
Ja, Strich, Strich.
Zwei sprechen. Im Theater ist ja auch so, und da gibt es ja auch keinen Erzähler. Da wird zwar nur die Bilder natürlich dabei. Und
man könnte im Theater einen Erzähler haben.
Man könnte.
Eine Stimme, die aus dem Off kommt oder einer, der von links auf die Bühne kommt. Also theoretisch, es ist ja alles möglich im Theater. Fast wie in der Literatur.
Jetzt kommt Waltraud.
Jetzt kommt Waltraud. So, zum Schluss noch einen Glückskeks.
Jo.
Mal gucken, was wir haben hier. Das hatten wir, glaube ich, schon. Wer hoch hinaus möchte, muss mit allen Risiken vertraut sein. Mit Risiken vertraut sein. Ich verstehe diese Glückskekse nicht.
Naja.
Kann man mit Risiken
eingehen,
vertraut
nicht
sein?
Muss
ich schüttel nochmal. Das war sehr lang. Eine Überzeugung zu haben, ist eine gute Sache. Doch seine Ansicht auch zu verwirklichen, dazu gehört Kraft.
Ja. Und Leidenschaft.
Leidenschaft.
Und Fleiß.
Ja.
Und Durchhaltevermögen. Und Glück. Und Dankbarkeit. Und dann wird man Schriftsteller oder Moderator.
Und das Letzte, das Glück findet sich nur ein, wenn man keine Bedingungen stellt.
Puh.
So, keine Bedingung. Man muss das Glück das
auf einen
zukommen lassen.
Das kann von Pablo Coelho sein.
Vielleicht haben die es geklaut hier in der Glückskekse-App.
Ja.
Bernhard Eichner, danke für die schöne Begegnung.
Ich sage vielen Dank.
Hier in Hamburg, du hast eine neue Reihe gestartet jetzt mit Joko, Frau, die Glückskekse produziert, nachdem sie aber Schlachterin oder Metzgerin gelernt hat. Sie ist sozusagen die Hauptfigur einer neuen Reihe.
Rache.
Und eine Rache-Reihe, denn die mordet fleißig. Ich danke dir für heute.
Danke dir vielmals für die Einladung.
Bis die Tage.
Super. Tschüssi.
Talk mit Tees.